Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 16. Wir sind in den Grüßen stehen geblieben. Also ihr wisst, wir sind in dem Text, wo der Apostel sein Herz aufzeigt, wo wir in das Herz des Apostels reinschauen dürfen. Und wir sehen, wie viele Menschen Platz haben in seinem Leben. Wie viele Menschen Platz haben in seinem Herzen. Er war kein Einzelkämpfer, sondern da waren viele andere, die er mit akzeptiert hat, mit aufgenommen hat und die er geschätzt hat. Und diese Leute lässt er jetzt in Rom grüßen. Ihr wisst, wir sind stehen geblieben in Vers 13, wo er Rufus grüßt, den Auserwählten, wie er ihn nennt. Und ich dachte, welch ein, ja, passendes Bild für diesen Rufus, um ihn wirklich so zu bezeichnen, um das wirklich deutlich zu machen, diese Auserwählung. Ja, dass, wenn es tatsächlich der Rufus war, der Sohn von dem Simon, der das Kreuz getragen hatte, der genau geholt wurde, der von 800 Kilometer, östlicher gelebt hat, von Alexandrien, also in Buxtehude, ja, irgendwo, und jetzt wird er hier geholt und darf das Kreuz tragen, und dieser Rufus wird angenommen, dass es sein Sohn ist. Und da dieses Bild der Auserwählung, ja, dass er ihn bezeichnet, du Auserwählter, ist tatsächlich, dass Gott einfach einen nimmt, der überhaupt nicht dahin passt. Und wenn ihr überlegt, zu dieser Zeit, wo das Passa gefeiert wurde in Jerusalem, wird gesagt, dass ungefähr 2,5 Millionen Leute in Jerusalem waren. 2,5 Millionen. Und das ist der Mann, der herausgeholt wird. Also grüßt Rufus den Auserwählten. Weiter, grüßt seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Ich finde, hier gibt er eine Herzlichkeit wieder. Grüßt seine Mutter, die auch meine Mutter ist. Er nennt sie nicht mal bei Namen. Meistens, und hier auch die Frau nennt er bei Namen. Aber hier bleibt er einfach nur bei diesem Begriff Mutter. Und da sehen wir, wie diese Frau sich um Paulus gekümmert hat. Wie sie für ihn gesorgt hat. Wie ihr Herz für Paulus geschlagen hat. Und er gibt sie sozusagen wieder als meine Mutter. Ja, grüßt sie, die Mutter von Rufus, die auch meine Mutter geworden ist. Und jetzt in Vers 14 und Vers 15 ist interessant, dass wir parallel 5 Namen jeweils. In Vers 14 haben wir 5 Namen und in Vers 15 haben wir 5 Namen. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobos, Hermes und die Brüder bei ihnen. Und genauso im Vers 15, grüßt Philologus und Julia, Nerus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Es sieht so aus, dass diese 2 Parteien, die hier genannt werden, jeweils mit 5 Personen, dass es Leute waren, so ähnlich wie Ananias und Sapphira, weil bei beiden gibt er es wieder, grüßt, also die Brüder in ihrem Haus und die Heiligen in ihrem Haus. Und von, habe ich gesagt, Ananias und Sapphira? Verzeihung, von Aquila und Priscilla. Ja, das wäre was anderes. Von Aquila und Priscilla. Ja, auch von Aquila und Priscilla wissen wir, dass eine Gemeinde in ihrem Hause gewesen ist. Und so können wir davon ausgehen, dass das Menschen waren, die in einer gewissen Art und Weise in der Verantwortung standen, die Leute beherbergt haben und vielleicht sich um diese Gemeinde auch gesorgt haben. und sie lässt er grüßen. Also auch die Brüder in ihrem Haus, Vers 14, und die Heiligen bei ihnen. Es eben, also beides zeigt auf eine Gemeinde, die sich bei ihnen versammelt hat. Und nun zu Vers 16. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Und einige sitzen endlich mal hier ein Gebot, die Erlaubnis zu küssen. Leute, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und hier möchte ich etwas sagen. Wenn wir Stellen in der Schrift finden, die uns irgendwo quer im Magen liegen, was machen wir damit? Wenn wir beim Studieren des Wortes Gottes auf Texte treffen, und heute dieser Text wird definitiv ein Text sein, der uns quer im Magen liegen wird. Bei einem mehr, beim anderen weniger. Was machen wir mit diesen Texten? Was machst du mit Texten, die dich zu irgendetwas auffordern, wo du sagst, das kann nicht sein? Welch eine Bereitschaft hast du, hinzugehen und zu sagen, Herr, wenn dein Wort das so sagt, dann will ich das tun. Was bist du bereit aufzugeben? Welche Gewohnheiten in deinem Leben bist du bereit preiszugeben? Wenn du im Text etwas findest, wenn du siehst, Gottes Wahrheit gebietet mir das. Nun, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ich möchte erstmal etwas aufzeigen, wie wir überhaupt das Küssen in der Schrift wiederfinden. Also, worum geht es eigentlich? Und wir sehen es grob gesehen in drei verschiedenen Ereignissen. Einmal in einer liebevollen Anerkennung, ja, dann sehen wir den Kuss als Begrüßung beim Empfang und wir sehen, dass geküsst wurde bei Verabschiedung. Ich möchte ganz schnell einfach durchgehen, um euch zu erinnern an diese, wo der Kuss erwähnt wird und wie er gebraucht wird. Also, in einer liebevollen Anerkennung. 1. Könige 19, Vers 18. Hier sagt Gott zu Elia, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Ihr wisst, dass Elia in der Verfolgungszeit war, wo Kinder Gottes, die zu Gott standen, verfolgt wurden und der Baalskult hoch angesehen wurde und ein jeder musste sich vor Baal verneigen und ihn küssen. Das war ein Zeichen der liebevollen Anerkennung. Und Gott sagt zu Elia, das ist einfach nur so nebenbei, weil Elia gesagt hat, ich bin allein übrig geblieben und Gott sagt, nee. Ich habe mir noch 7000 übrig bleiben lassen, die das nicht gemacht haben, also die den Baal nicht geküsst haben. Als nächstes sehen wir, was heißt als nächstes? Ich gebe einfach nur ein paar Beispiele, ja, wir haben viele mehr. 1. Samuel 10, Vers 1, da ist Samuel, der den Auftrag bekommen hat, den ersten König zu krönen. Und wo er diesen König Saul krönt, wo er ihn salbt zum König, da lesen wir Kapitel 10, Vers 1, dass er ihn gesalbt hat und dass er ihn geküsst hat. Er hat ihn anerkannt als König. Das Gleiche sehen wir in Psalm 2, Vers 10, wo das auf Gott bezogen wird, wo das auf den Messias bezogen wird. In Psalm 2, Vers 10, so nehmt nun Verstand an, sagt Gott, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Also dieses Wort geht an alle Menschen, die hoch angesehen und erhaben sind in dieser Welt, die etwas zu sagen haben, Könige und Richter dieser Erde, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg und so weiter. Also hier wird das gebraucht und gesagt, küsst den Sohn, anerkennt ihn. anerkennt Gott als König, anerkennt Christus als den König, als den Messias. Also ein Bild der Anerkennung wurde mit dem Kuss verwendet. Zum Empfang haben wir heute gelesen in der Geschichte, da haben wir Brüder gesehen, die sich lange nicht gesehen haben, die zusammengekommen sind und sie haben sich geküsst. Ich muss dazu sagen, die Schrift verrät uns nirgendwo von, also wie geküsst wurde, ob auf die Wange, auf die Stirn oder auf den Mund. Von der Geschichte wissen wir, dass alles drei der Fall war und auch heute immer noch alles drei der Fall ist, dass auf die Wange, auf die Stirn oder auch auf den Mund geküsst wurde bei dem Empfang. Wir sehen das Gleiche bei Josef, wo er seine Brüder in Empfang nimmt, dass er auch sie küsst, in 1. Mose 45, Vers 15. Und ein Sprung ins Neue Testament. Ihr wisst, dass Jesus eingeladen wurde zu einem Schriftgelehrten. In Lukas Kapitel 7, Vers 45 lesen wir das. Ihr kennt die Geschichte, Jesus kommt zu diesem Simon hinein und sie lagen ja früher am Tisch. Und da kommt eine Frau rein und fängt an, seine Füße zu küssen, ihn also an den Füßen zu salben. Und Simon und die Männer, die da sitzen, alles geistliche Leute, also Gänsefüße, danke. Ja. Also diese Leute sind aufgebracht. Wenn dieser Mann ein Prophet wäre, so würde er doch niemals das erlauben, dass diese Frau da an seinen Füßen rumwuschtelt und ihn am Küssen ist. Und dann sagt Jesus Folgendes, Vers 45. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hier reingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Und hier sehen wir das, so wie Jesus das sagt, war das Gang und Gäbe. Das war ganz normal, dass beim Empfang eines Gastes geküsst wurde. Dass der Gast mit einem Kuss empfangen wurde, das war normal. Genau das Gleiche auch zum Abschied. Wir sehen das auch im Alten Testament bei der Flucht von Jakob, dass Laban ihm vorwirft, hey, du bist geflohen. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 31. Du bist geflohen und hast mir nicht mal erlaubt, meine Kinder und meine Enkel zu küssen. Und dann, wo sie halt auseinander gingen, dann darf er das halt machen, nachholen, was er verpasst hat, weil Jakob abgezischt ist. Und er küsst seine Kinder zum Abschied. Wir sehen das Gleiche bei David und Jonathan, wo diese Freunde auseinandergehen, dass sie sich mit einem Kuss verabschieden und geweint haben. Das Gleiche lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 37, wo Paulus sich trennt von den Ältesten, dass auch sie sich verabschieden mit einem Kuss. Ihr Lieben, die Bibel ist durchgehend gekennzeichnet und zeigt das auf, dass ein Kuss ist eine liebevolle Anerkennung. Es wurde gebraucht beim Empfang und bei der Verabschiedung. In 1. Korinther 16, Vers 22 sagt Gott, grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. 2. Korinther 13, Vers 12, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. 1. Thessalonicher 5, Vers 26, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und 1. Petrus 5, Vers 13, Entschuldigung, 1. Petrus 5, Vers 13, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Ja. Es ist, als erstes möchte ich sagen, wenn euch aufgefallen ist, ist nicht, geht hin, küsst einander, einfach gesagt, sondern grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Der Kuss wurde gekoppelt an den Gruß. Was wir daraus sehen, ist definitiv eine Herzlichkeit. Der Kuss war in der ganzen Geschichte und auch heute noch der Ausdruck einer innigen Gemeinschaft, einer innigen Beziehung, einer Herzlichkeit. Das hat nichts mit Erotik zu tun, sondern die Schrift macht es explizit klar und deutlich. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ja, da sind keine Hintergedanken dahinter der Erotik, sondern das ist ein Kuss der Liebe, ein Kuss der Zuneigung, ein heiliger Kuss, der Kuss der Herzlichkeit. Ich möchte klar und deutlich sagen, ich möchte diesen Text nicht verbiegen, weil es uns heute sozusagen ja, nicht direkt passt, weil wir das nicht so praktizieren. Ich möchte aber aufzeigen, dass in vielen Kulturen heute der Kuss genauso normal ist und dass sich mit einem Kuss auf die Wange oder auf die Stirn gegrüßt wird. In manchen Kulturen ist es nur eine Verbeugung, in manchen Kulturen ein Handschütteln, in manchen Kulturen eine Umarmung. Ich möchte das aber auch nicht auf die Kulturen binden. Wir stehen in einer Gefahr, wenn wir einen Text nicht ganz praktizieren, einfach zu sagen, Leute, das war eine andere Kultur. Was der Text deutlich macht, es ist eine Herzlichkeit. Eine Herzlichkeit zueinander. Und das muss bleiben. Ob du die Freimütigkeit hast, den anderen zu küssen, das möchte ich einem jeden Einzelnen überlassen. Es ist auf jeden Fall eine Herzlichkeit und das möchte ich betonen. Die muss vorhanden sein. Und das ist, was Paulus ihnen sagt. Habt ihr gemerkt, er hat diese Leute alle in seinem Herzen. Er hat sie eingeschlossen. Und jetzt gibt er auch ihnen weiter. Er gibt nicht und er sagt nicht, Leute, ich werfe euch einen Mundkuss zu oder ich küsse euch. Sondern er sagt, ihr seid in meinem Herzen und jetzt begrüßt einander ebenso. Also habt ebenso ein herzliches Verhalten zueinander. Also, zum Abschluss. Man handelt nicht verkehrt und niemand handelt verkehrt, wenn er diesen Vers so auslebt, wie er hier steht, aus reinem Herzen mit einem heiligen Kuss einen zu grüßen. Und jetzt denkst du vielleicht, der Text, der jetzt hier weitergeht, er passt nicht hinein. Ja? Er schließt ab, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Und jetzt von Vers 17 fängt er auf einmal an, ich ermahne euch, aber ihr Brüder und so weiter. Auf einmal kommt eine Ermahnung und ihr seht in Vers 21, es grüßen euch Timotheus. Fährt er weiter mit den Grüßen fort? Komisch, warum macht er das? Es ist eine Selbstverständlichkeit. Habt ihr schon mal Leute an der Haustür verabschiedet? Wenn dort Menschen vor der Tür standen, die dir am Herzen sind, habt ihr mal eure Kinder verabschiedet, die jetzt irgendwo hinfahren, vielleicht auf eine Reise oder auf eine Tour oder sonst was. Wenn sie Leute sehen würden, dann sagst du noch, grüß den und den. Grüß den und den. Und was sagst du dann noch? Und passt auf euch auf. Nicht wahr? Vers 17 bis 20 ist genau das und passt hier so in diese Grüße hinein. Hier öffnet der Paulus, der Apostel, seine Beziehung zu diesen Menschen und er lässt sie grüßen. Und was zu dieser Beziehung, zu dieser Herzlichkeit dazugehört, es ist ein Sorgen für diese Menschen um Gefahren. Er weiß, da sind Gefahren. Passt bitte auf. Und auch dieser Text wird für uns herausfordernd sein. Hier sehen wir, dass Paulus eine Gefahr aufzeigt. Ich würde es mit einem medizinischen Bild sagen, eine Krankheit. Und diese Gefahr, diese Krankheit ist so gefährlich. Und jetzt gibt er eine Warnung der Vorsicht. Und was wir hier im Text wiederfinden, ist erstmal die Diagnose der Krankheit. Also du musst dieses Krankheitsbild diagnostizieren. Ist das kompliziert? Versteht ihr das alle, Kinder? Ihr wisst, was eine Diagnose ist? Ein Krankheitsbild, eine Feststellung von der Krankheit. Das ist eine Diagnose. Und das ist, was wir in diesem Text sehen. Er gibt die Diagnose, ja, die Erkennung dieser Gefahr, dieser Krankheit. Er zeigt auf, wie man diese Krankheit, diese Gefahr behandelt. Und er begründet das. Er gibt das nicht einfach so in die Luft und macht das. Und dann kommt der Grund im Text. Und dann kommt das Vorbild Gottes, wie Gott mit dieser Urkrankheit umgeht. Also, lesen wir den Text. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Und dieses Ermahnen ist eine Dringlichkeit. Und manche Übersetzer geben das auch so wieder, dass sie sagen, ich bitte euch. Leute, hier geht Paulus förmlich auf die Knie, würde man sagen, vor den Menschen. Und jetzt habe ich noch ein Anliegen für euch. Ihr sollt euch herzlich grüßen mit dem heiligen Kuss. Ihr sollt Herzlichkeit untereinander haben. Aber diese Herzlichkeit muss gewahrt werden. Da ist Gefahr. Da ist eine Krankheit. Ihr Lieben, ihr kennt alle die Geschichte von Troja, oder? Kennt ihr die Geschichte von Troja? Wisst ihr, wie Troja gefallen ist? Hand hoch. Wer weiß es? Wer weiß es nicht? Und die anderen verstehen die Frage nicht. Also, Troja fiel dadurch, dass man ein Pferd, ein Geschenk dahin gebracht hat. Und Soldaten sind in dieses Pferd rein und das Pferd wurde als Geschenk angenommen und in die Stadt hineingebracht. Und dann kam die Gefahr, der Kampf von innen. Und genau das ist es. Paulus sagt, Leute, da ist eine Krankheit, da ist eine Gefahr, da sind große Schwierigkeiten und Probleme und passt darauf auf, dass es nicht von innen kommt. Also, ich ermahne euch, eine Dringlichkeit, ich bitte euch, gebt Acht und ich lasse viele Übersetzungen auf diesen Ausdruck, gebt Acht. Manche geben es, dass ihr die im Auge behalten sollt, okay? Auf jemanden Acht zu geben, jemanden im Auge behalten. Manche Übersetzungen geben das wieder, notiere sie. Manche sagen, markiere sie. Ihr kennt das? Also, wenn du mal in die Dönerbude gehst und 10 Döner bestellst, und sagst hier, bitte einen extra scharf. Wisst ihr, was er macht? Er macht da ein Kreuzchen drauf. Und das ist hier dieser Ausdruck in diesem Text. Gib Acht, pass auf die, markiere sie, notiere sie. Also behalte die im Blick. Wie kannst du sie im Blick haben? Markiere sie. Ja? Ein Kreuz drauf, damit du weißt, okay, das sind sie. Wer sind es? Und hier hast du die Diagnose. Hier wird die Diagnose gestellt. Markiere sie. Welche Trennung und Ärgernis bewirken im Widerspruch zur Lehre, die ihr gelernt habt. Das ist die Diagnose. Erkenne die Krankheit. Hab die Augen offen, was da für Bazillen sich verbreiten. Die Trennungen und Ärgernisse bereiten. Die Trennungen ist buchstäblich vom griechischen Ausdruck des Wortes, spricht er von einer verbalen Handlung. Die Trennungen verursachen Menschen, die durch Reden trennen, die Parteien bilden, die Zwietracht bilden. Ja? Menschen, die durch ihr Reden Menschen auseinanderbringen, Parteien schaffen und nicht nur Parteien schaffen, gesunde Parteien, die einfach nur verschieden denken, sondern mit einem Endeffekt von Streit, von Ärger. Ein Beispiel aus Sprüche 6, Vers 12. Ein Taugenichts, ein nichtswürdiger Mensch ist, wer umhergeht mit trügerischen Reden und dabei mit seinen Augen blinzelt, mit seinen Füßen Zeichen gibt und mit seinen Fingern deutet. Also ein Mensch, der nach außen den Anschein gibt, er hat hier den Heiligenkranz um sich. Ja? Da ist alles okay. Aber in Wirklichkeit ist da ganz was anderes. Vers 14. Verkehrtheit ist in seinem Herzen. Er schmiedet Böses alle Zeit. Streut er Zwietracht aus. Streut er Trennung aus. Kapitel 16, immer noch im Buch Sprüche, Vers 28. Ein verdrehter Mann entfesselt Streit. Ein verdrehter Mann entfesselt Streit. Das übersetzt Schlachter. Und Elberfelder übersetzt dieses gleiche entfesselt Streit. Ein verkehrter Mann streut Zwietracht aus. Das ist dieser volle Begriff dieses Wortes, was Paulus hier benutzt. Zwietracht ausstreuen mit dem Ergebnis von Ärger, von Streit. Also die Diagnose, die erste Diagnose, Leute, die verbal arbeiten und Zwietracht streuen. Zweitens, die zweite Diagnose, Ärgernis. Ärgernis ist beides, sowohl wie verbal, so auch die nächste Stufe, also dass man auch so Ärgernis praktisch anrichtet. Ihr kennt dieses Wort. Ärgernis ist Skandalon, ja, ist eine Falle, ist das, was von außen aussieht, wie wunderbar und wahr und nichts dahinter, also nichts Schlechtes dahinter. Das ist Ärgernis. Ich möchte euch ein Beispiel geben von Richter 8, Vers 27. Richter 8, Vers 27, und Gideon machte ein Ephod daraus. Ihr kennt, Gideon kämpfte gegen die Midianiter und die Midianiter hatten bei ihren Kamelen Ketten mit Anhängern. Und er bittet bei den Soldaten, ob er nur das als Beute haben darf, als Anführer. Und alle geben ihm diese Kettchen von den Kamelen. Und aus diesen goldenen Kettchen macht er ein Ephod. Wisst ihr, was ein Ephod ist? Wer weiß, was ein Ephod ist? Weißt du, was ein Ephod ist? Bingo. Sehr gut. Also fast sehr gut. Zwei. Das war dieser Oberschürz beim Priester, wo an dem Ephod hing das Brustschild, an dem Ephod hingen hier die Tafeln, wo er sozusagen die Namen der Kinder Israel getragen hat. Das Ephod war der Träger des Volkes Israels. Ja, ein gutes Ding, was er auf seinem Herzen und auf seinen Schultern tragen sollte, das Volk. Gideon macht kein Götzen, okay? Das ist, was ich früher immer dachte. Gideon hat sich ein Götzen dahingestellt. Wie konnte er nur? Gideon macht ein Ephod. Er macht ein Ephod daraus und stellt es in seiner Stadt auf. Wir haben keine Ahnung, welche Absichten er damit hatte. Aber das war kein Götzenbild, okay? Das war ein Ephod. Vielleicht als Symbol, dass er das Volk Israel sozusagen auch auf seinen Schultern tragen will. Wissen wir nicht. Aber, hört weiter. Also, Verzeihung. Ich lese nochmal. Und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Und das wurde zum Fallstrick. Das wurde zum Ärgernis. Das wurde zum Skandalon. Weil das sah nicht so aus, als wäre das ein Götze, als wäre das schlimm. Das sah nicht schlecht aus. Das sah nicht verkehrt aus. Es sah nach außen aus eine gute Sache. Und das ist die Diagnose, die hier Paulus aufzeigt. Erkennt die Krankheit. Markiere diese Leute, die Trennungen, also verbal schaffen und Ärgernisse, die etwas darbringen, die etwas hinstellen, das von außen alles richtig und korrekt aussieht. Dass man nicht sagen könnte, oh, das ist ein Ärgernis. Nein, sondern es ist ein Skandalon. Es ist im Verborgenen, aber es ist effektiv und noch effektiver vielleicht, weil es nicht so offensichtlich ist. Und jetzt möchte ich nochmal zum Text führen. Ihr Lieben, passt genau auf, in welchen Kontext das hineingesagt wird. Also hier ist die Diagnose und die Diagnose steht im Text fest. also passt auf, habt Acht, markiert diese Leute, die Trennungen und Ärgernisse schaffen, im Widerspruch zu Lehre. Im Widerspruch zu Lehre? Zu welchen Lehre? Wenn du diesen Kontext nicht beachtest, dann kannst du die Wahrheit ausradieren. Wenn du einfach nur sagst, Leute, passt auf, dass keine Trennungen und kein Ärgernis bei euch entsteht, dass Leute keine Parteiungen schaffen, dann geht es nur noch um Frieden. Hauptsache Frieden und Hauptsache alles zudecken. Die Liebe deckt alles zu. Völlig außerhalb des Kontextes. Ja? Wenn wir das nicht beachten würden, im Widerspruch zur Lehre, wisst ihr, dass Jesus Trennung und Ärgernis geschaffen hat und dass er sogar gesagt hat, dass er dazu gekommen ist, um zu entzweien. Matthäus 10, Vers 35, denn ich bin gekommen. Leute, Jesus ist dazu gekommen, den Menschen zu entzweien, um Trennung zu schaffen mit seinem Vater, mit seiner Mutter und so weiter. In Römer Kapitel 9, Vers 32 und 33 heißt es von Jesus, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Und das ist Jesus. Er ist dieser Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich, sagt Gott, lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also es nicht im Kontext zu betrachten, ist einfach nur zu sagen, Leute, es gibt keine Wahrheit. Ja? Es gibt nur noch Liebe in dem Sinn, dass man nur das redet, was niemanden stört. Ihr Lieben, kennzeichnet die Trennungen und Ärgernisse schaffen im Widerspruch zur Lehre. Im Widerspruch zur Lehre, die ihr gelernt habt. Und das ist wichtig zu betonen, die ihr gelernt habt. Was für Lehre haben die gelernt? Es war die reine Lehre der Apostel. In Epheser 2, Vers 20 sagt uns Gott, dass die Gemeinde auferbaut ist auf der Lehre der Apostel und Propheten. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Die Aufgabe hier, die Gefahr, die Krankheit, die hier dasteht und Menschen, die notiert werden müssen, sind diejenigen, die Trennungen oder Ärgernisse, die Zwiespalt hineinbringen in der Lehre der Apostel. Die müssen markiert werden. Und jetzt zur Problembehandlung. Wie soll das Problem behandelt werden? Also, was soll getan werden? Und hier möchte ich nochmal zurückgreifen. Es ist ein Auftrag, was getan werden muss. Der Text sagt, gibt Acht auf sie. Das ist der erste Schritt, ja, um eine Diagnose zu stellen, um ein Krankheitsbild zu erkennen, muss der Arzt genau Acht geben. Er muss genau kontrollieren, okay, was ist hier? Was sehe ich hier? Also, das gehört zu Schritt Nummer 1, zu Problembehandlung, zu Gefahrbehandlung. Gib Acht. Und das Zweite ist, meide sie. Gib Acht und meide sie. Ihr Lieben, das hört sich hart an. Und wenn du nicht ein Kind Gottes bist, ich habe Sätze gehört, da wurde mir gesagt, also mit so Leuten möchte ich nichts zu tun haben, die so eine Einstellung haben und sagen, gib Acht und meide sie. Nee, das ist nicht Liebe. Also Religion oder Sekte, was weiß ich was. Der Text macht deutlich, die Behandlung dieses Problems ist, gib Acht und meide. Warum sollte man meiden? Es gibt mehrere Gründe, warum man sie meiden soll. Und der Text zeigt es uns. um sie zu meiden. Guckt mal in Matthäus 18, Vers 6. Matthäus 18, Vers 6. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Du denkst, meiden ist ja eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also jemanden zu meiden heißt ja nicht konfrontieren, okay? Einfach nur zu meiden, man kann ja auch friedlich auseinandergehen und meiden bedeutet nicht Konfrontation. Vielleicht ist meiden, vielleicht ist die Trennung, die sie schaffen und das Ärgernis vielleicht gar nicht eine Sünde. Deswegen sagt der Text, nur meidet sie. 18 Vers 6 nimmst, dann siehst du, wie ernst diese Sünde ist. Wenn Leute Trennungen oder Ärgernisse schaffen, für einen solchen wäre es besser, dass er versenkt würde. Also achtet auf sie und meidet. Warum sagt er hier nicht, achtet auf sie, konfrontiert sie und wenn das erfolglos ist, dann meidet sie? Warum geht er hier von achtet auf sie auf meidet auf sie? Warum erwähnt er nicht diesen Zwischenschritt? Ich möchte, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig so ist. Wir könnten Paulus fragen. Aber ihr wisst, es ist hier dieses Kapitel ist wie ein Abschied an der Haustür. Hier geht alles Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag. Grüß den, grüß den, grüß den, grüß den und pass auf. Und alles wird gesagt in Kürze. Aber was gesagt wird, als erstes passt auf, das ist der Anfang der Diagnose. Meidet ist das Ende. Und ich möchte behaupten, dass alles, was dazwischen liegt, in diesen beiden Dingen mit drin ist. Wenn du genau Acht gibst und wenn du aufpasst auf dieses Wort, wie es in der Schrift gebraucht wird, auf jemanden Acht zu haben, so ist das nicht einfach nur auf dem Sofa hinzusetzen und zu beobachten. Einfach nur, was macht denn da? Sondern wenn wir aufgerufen werden, auf jemanden Acht zu geben, so ist das immer mit Schritten verbunden. Wir werden es gleich sehen. Und ich möchte euch durch ein Beispiel aufzeigen, dass er hier den Anfang der Behandlung und das Ende der Behandlung aufzeigt. Und alles, was mittendrin ist, gehört dazu. Guckt mal in Offenbarung Kapitel 1, Vers 8, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 6, in Offenbarung 22, Vers 13, gibt Jesus sich wieder, ich bin das A und O, besser gesagt, ich bin das A und das Z, Anfang und Ende. Was bedeutet das? Ist Jesus nur das A und das O und alles, was dazwischen ist, nicht? Ich bin der Anfang und das Ende und alles, was dazwischen ist, nicht? Nein, sondern er macht diesen Punkt, ich bin das A und das O, ich bin Anfang und Ende, ich bin alles. Und ich möchte damit argumentieren, dass hier in diesem Text, wo Paulus so schnell diese Behandlung, wie man das behandelt, diese Krankheit, wiedergibt, dass er einfach nur den Anfang der Behandlung und das Ende der Behandlung uns aufzeigt und sagt, so muss es ausgehen. Leute, wenn da keine Änderung ist von Leuten, die Trennungen schaffen, die wir bald Zwietracht hineinbringen, die Leute trennen, da gilt das, nur das, meide sie. Da muss eine Trennung stattfinden. Also, ich möchte uns einige Bilder, einige Beispiele zeigen in der Schrift, wie das gemacht wurde. Es ist interessant, dass dieses Thema der Konfrontation der Sünde ist von Anfang der Bibel, von den ersten Blättern der Bibel bis hinten, haben wir immer wieder Bilder der Konfrontation. Wisst ihr, ich führe nur zu einem Bild ins Alte Testament ganz am Anfang. Wie hat Gott die Sünde konfrontiert? im Garten Eden. Was hat er gemacht? Er hat sie konfrontiert, er hat sie gesucht, er hat beobachtet sozusagen, er hat sie gesehen. Und was hat er gemacht? Kapitel 3, Vers 24, 1. Mose. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden den Cherubim lagern und die Flammen des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen und so weiter. Das Ende der Behandlung, sozusagen der Erkennung der Sünde, der Behandlung dieses Problems, war Trennung. War abgeschnitten, der Mensch konnte nicht mehr dahin, er musste raus. Und das sehen wir durchgehend. In Apostelgeschichte 20, Vers 28, wo Paulus die Ältesten warnt und sagt, Leute, es werden Menschen bei euch sein, die verkehrte Dinge reden. Und was sagt er ihnen? Gibt Acht. Gibt Acht. Und mit diesem Gibt Acht sagt er nichts anderes, nicht einfach nur passt auf, oh ja, beobachtet, sondern werdet aktiv. Also Apostelgeschichte 20, Philipper 3, Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lässig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht, habt Acht, habt Acht. Dreimal gibt er. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Und auch hier im Text lässt er das einfach. Habt Acht. Und ich möchte wirklich fest behaupten, dieses Habt Acht ist mehr wie einfach nur beobachten, sondern ein aktives Handeln. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Also mündlich, wo Paulus da war und gepredigt hat. Und er sagt ihnen, wenn einer sich an diese Sache nicht hält, dass man sich zurückzieht von ihm. Vers 14, wenn aber jemand unserem brieflichen, okay, das war schriftlichen, wenn sich aber jemand unseren brieflichen Worten nicht gehorcht, den kennzeichnet. Genau das Gleiche, den markiert, auf den habt Acht und habt keinen Umgang mit ihm, denn er damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Die Zurechtweisung muss immer mit dabei sein. Aber das Ende, wenn keine Buße da ist, ist immer eine Trennung. Meide sie. 1. Timotheus 3, Vers 1. Er soll Menschen gebieten, keine fremden Lehren zu verbreiten. Vers 19, indem du ein Glauben, ein gutes Gewissen bewahrst, also es waren Leute, die fremde Lehren verbreitet haben und er gebietet Timotheus, pass auf diese Leute auf, damit sie keine fremden Lehren verbreiten, damit keine Spaltung, keine Trennung reinkommt. Was haben diese Leute denn hineingebracht in die Gemeinde? Sie haben Heiligung von der Rechtfertigung getrennt. Die haben gesagt, du kannst gerechtfertigt sein, du kannst Kind Gottes sein, aber in deinem Leben spiegelt sich das nicht wider. In deinem Alltag, in deiner Heiligung spiegelt sich das nicht wider. Guck mal, was Paulus mit ihnen gemacht hat. Ich lese Vers 19 und 20. Indem du den Glauben an gutes Gewissen bewahrst, also Rechtfertigung und Heiligung bewahrst, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe. Leute, ist das nicht eine krasse Trennung? Dem Satan zu übergeben? Hier wurden diese Menschen getrennt von einer jeglichen Beziehung zu den Kindern Gottes, zu einer segensreichen Beziehung zu Gott und sie wurden dem Satan übergeben. In der gleichen Weise, ihr kennt die Geschichte mit Hiob, wie Gott Hiob dem Satan übergeben hat, ausgeliefert hat, natürlich mit Grenzen. Hier, du darfst nur so weit und so weit. Aber aus dem Schutz Gottes ist er weggegangen. gegeben worden, dem Satan übergeben worden. Wenn Menschen in der Gemeinde, im Gehorsam, in der echten Beziehung mit Gott leben, dann leben sie in diesem Segensschutz. Und wenn Leute Trennungen oder Ärgernisse machen, schaffen, wenn sie sündigen, dann ist das Ende, dass die Leute aus diesem rauskommen, aus diesem Schutz und dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, wie es 1. Korinther sagt, damit der Geist gerettet werde. Weiter das nächste Bild. 1. Timotheus 6, Vers 3, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunde Worte unseres Herrn Jesus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, was soll man machen? So ist er, und dann stellt Paulus in Vers 4 erstmal die Diagnose und dann sagt er, was gemacht werden muss. Von solchem halte dich fern. Trennung. Das gleiche 2. Timotheus 3. Das gleiche Titus 1, Vers 10. Krasse Worte. Titus 1, Vers 10 möchte ich lesen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer. Also hier sind wieder Leute, die Streit und Ärger kreieren. Was muss man mit denen machen? Vers 11. Denen muss man den Mund stopfen. Okay? Wow, das ist aber nicht Liebe. Leute, das ist eine ansteckende Krankheit. Das ist tödlich. Das ist Sünde vor Gott. Und da muss gehandelt werden. Und er gibt diesen Leuten, die er grüßt, macht er sie aufmerksam auf diese Gefahr. Stell die Diagnose, was es ist, und behandle diese Krankheit mit diesem Prinzip. Hab Acht, und das Ende ist Trennung. Wir haben einen wunderbaren Text aus 1. Korinther. Das ganze Kapitel 5 behandelt das Gleiche. Und ich möchte nur durchgehen in Vers 2. Aus eurer Mitte hinweg tun, sagt Paulus in Vers 2. Vers 5, dem Satan zu übergeben. Fegt den alten Sauerteig aus, Vers 7. Vers 9, kein Umgang mit ihnen. Und dann erklärt er, was das bedeutet, kein Umgang. Und er spricht, Leute, versteht mich nicht falsch, ich rede nicht mit Menschen, die in der Welt sind, die jetzt ungläubig sind und so leben. Von denen rede ich nicht. Ja? Ihr wurdet in die Welt hineingestellt, mit denen sollt ihr leben. Ich rede von der Gemeinde, von Menschen, die sich als Kinder Gottes bezeichnen. Mit denen sollst du keinen Umgang haben. Da muss ein Schnitt geschehen. Das ist die Behandlung dieses Problems. Und jetzt zu den Gründen. Paulus gibt uns Gründe, warum man das so handeln muss. Warum man das so machen muss. Vers 18. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Merkt ihr, dass du auf den Charakter, auf den Wesen der Person als allererstes achten musst? Da liegt die erste Gefahr. Da liegt die erste Begründung, warum so eine Behandlung. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus, sondern ihrem eigenen Bauch. Mit anderen Worten aus Philipper Kapitel 3, Vers 18. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Die Erklärung, damit du verstehst, warum du so handeln musst, warum es so streng aussieht. Der Charakter dieser Menschen ist, sie dienen nicht dem Herrn Jesus, sondern ihrem eigenen Bauch. Warum sagt er hier ihrem eigenen Bauch? Es gibt kein besseres Bild, um das wiederzugeben. Unser Bauch, was passiert mit dem? Ja? Da wird gefüttert, ne? Da wird ernährt. Es ist sehr, sehr persönlich. Ja? Es ist einfach nur, was da reinkommt, das dient nur uns zum Guten. Ja? Kein anderer von euch profitiert davon, wenn ich mich zum Mittagstisch hinsetze und mein Mittagessen verzehre. Ja? Niemand von euch profitiert davon, es sei denn, dass ich am Leben bleibe und dann etwas für euch tue. Dann ja. Aber diese Leute dienen nur sich. Sie sind irdisch Gesinnte. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie dienen nur sich selbst. Und jetzt das Zweite. Das Zweite, und durch wohlklingenden Rede und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Der Grund dieser strengen Handlung ist die Ansteckungskraft dieser Krankheit. Verführung. Dass Menschen weggerissen werden, dass Menschen verführt werden. Ihr Lieben, aus 1. Korinther nochmal Kapitel 5. Guckt mal, wie Paulus das bezeichnet. Ich lese Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Diese Krankheit ist wie ein Sauerteig. Tust du Sauerteig in den Teig rein, was passiert? Der ganze Teig wird durchsäuert. Behandelst du diese Krankheiten nicht, es geht wild und es ist ansteckend. Galater 5, Vers 7. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und Paulus sagt, wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer auch sei. Und dann im Vers 12. O, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Ein strenges Urteil, das immer damit endet, dass eine Trennung da ist. Abgeschnitten werden. Also erkennt den Charakter dieser Person. Da liegt die erste Begründung. Es sind nicht Kinder Gottes, es sind Feinde. Und es ist ansteckend. Aus diesem Grund muss so gehandelt werden. Vers 19. Der nächste Grund. Ja, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Warum sagt er, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden? Was ist das für ein Grund, um so zu handeln? Der Grund ist, wenn Menschen im Gehorsam leben, dann sind es Kinder Gottes. Euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Alle wissen, ihr seid Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes, das ist der nächste Grund, warum ihr so handeln sollt. Wieder zum 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7 lese ich. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Merkt ihr, wie Paulus hier darauf eingeht? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Ich vermisse das. Hä? Habt ihr das gehört? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Was sind sie jetzt? Sind sie ungesäuert oder gesäuert? Leute, die sind geheiligt und gereinigt. Die sind ungesäuert. Also die sind getrennt von der Sünde. Sie sind Kinder Gottes. Und jetzt sagt er ihnen, hört mal zu. Weil ihr ungesäuert seid, weil ihr im Grund nichts mit der Sünde zu tun habt, aus diesem Grund handelt auch so. Wenn Sünde hereinkommt, kehrt das aus. Handelt mit dieser Krankheit. Also diese drei Gründe in Eile, die er wiedergibt, um zu verstehen, warum man so handeln muss. Also stelle die Diagnose dieses Problems, behandle sie und hier gibt er die Gründe, warum. Weil die Behandlung ist so hart und aus diesem Grund ist es notwendig, die gute, richtige, biblische Begründung zu geben, warum man es so machen soll. Und als erstes zeigt er auf, es sind keine Kinder Gottes. Das, was sie machen, ist höchst ansteckend und es passt überhaupt nicht zu euch, denn ihr seid Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes werdet ihr immer gegen Sünde kämpfen. Noch ein paar Minuten. Und also als nächstes, guckt mal, zeigt er uns das Vorbild Gottes. Ich hatte Schwierigkeiten damit, es als Vorbild Gottes zu bezeichnen. Und bis heute morgens war ich immer noch so, ja, kann man das wirklich so sagen? Hört selber zu und urteilt. Der Gott des Friedens aber wird in Kürze den Satan unter eure Füße zermalmen. Dass er jetzt hier Gott reinbringt, ist für mich ein Vorbild, weil er zeigt auf, Leute, da sind Menschen, die sind nicht Kinder Gottes, die bringen Sünde und Spaltung und Trennung entgegen der Lehre, der apostolischen Lehre rein. Das ist Sünde. Handelt damit. Schneidet ab, beobachtet und trennt euch. Und jetzt sagt er, guckt mal, was Gott macht. Ja. Gott wird Satan unter eure Füße zertreten. Das ist die Quelle der Sünde. Das ist derjenige, der alles verdreht. Und Gott wird auch mit ihm genauso verfahren. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hat, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da ist das Endgültige, wo Satan unter die Füße getreten wird. Und auch ein Bild, wie Gott mit der Sünde umgeht. Dass auch da eine klare Trennung ist. Und hier muss man sagen, es gibt keine Allversöhnung. Ja? Der Text macht es deutlich, Gott wird den Satan unter eure Füße zermalmen. Noch nicht heute, es sei denn, dass du stirbst, ja, und im Himmel bist, dann wird das geschehen. Und dann schließt er ab, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Was für ein wunderbarer Hinweis. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. In diesem ganzen Handeln müssen wir niemals die Gnade unseres Herrn Jesus Christus vergessen. In diesem Behandeln dieser Krankheit, lass niemals aus dem Visier, habe immer im Hinterkopf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du mit dieser Person in Konflikte gehst, dann habe die Gnade unseres Herrn Jesus Christus im Hinterkopf. Ansonsten wirst du es verkehrt machen. Lass uns beten.